Hast du dich schon mal irgendwo verletzt und hast jetzt eine Narbe? Wer von euch hat irgendwo am Körper eine Narbe, die man noch sieht von irgendeiner Verletzung? Schon fein, ein bisschen viel. Und wenn du jetzt so zurückdenkst an den Moment, wo das ist passiert, wie geht es dir recht dabei? Und wenn du jetzt so deine Narbe spürst, tut die noch weh? Häufig ist ja so, dass wenn man sich irgendwo verletzt, ist der Moment, wenn man an den Moment zurückdenkt, ist ja schon noch irgendwie ein bisschen schmerzhaft, weil man sich noch eben erinnert. Meistens tut es ja weh, wenn es eine Narbe gibt. Aber häufig ist auch so, dass so die körperlichen Narben ja dann so viel heilen, dass man die kann anrühren wieder normal. Und man spürt es eigentlich nicht mehr. Vielleicht ist noch die Oberfläche ein bisschen anders, aber weh tun sie häufig nicht mehr. Man muss sicher nicht mehr am Anfang. Hast du auch schon mal innere Verletzungen erlebt? Sättige, die man nicht sieht? Und gibt es innen in dir irgendwelche Narben? Ich glaube, dass es häufig so ist, dass die inneren Narben, die inneren Verletzungen ein bisschen länger brauchen zum Heilen. Und dass wir dann vielleicht auch noch lang nachher das Gefühl haben, es tut eigentlich immer noch weh. Nicht so wie bei äusseren Narben, wo man dann einfach anrühren kann. Und es tut nicht mehr weh. Es gibt Situationen in unserem Leben, da denken wir vielleicht zurück. Und es tut einfach immer noch sehr weh, dass das ist passiert. Und ich glaube, das sind so Momente in unserem Leben oder Situationen in unserem Leben, die Versöhnung brauchen. Wo wir Versöhnung brauchen mit unserer eigenen Geschichte. Um das geht es heute. Versöhnt mit meiner Geschichte. Man weiss, dass besonders Sachen, die man in der Kindheit erlebt, sehr prägend sind. Und vielleicht ist jetzt euch auch als erstes etwas von Kindheit in den Sinn gekommen, vielleicht auch nicht. Aber auch gerade weil besonders Erlebnisse in der Kindheit sehr prägend sind, und weil wir auch am Anfang von dieser Themenreihe sind, schauen wir heute in die Kindheit von Mose. Der Mose ist in eine Zeit hineingeboren worden, wo das Volk Israel, sein Volk, seine Eltern, in Ägypten sie versklavt waren. Der Pharao hatte so fest Angst, weil die Hebräer so viel waren und so stark und so mächtig geworden, hat so fest Angst gehabt, dass die plötzlich seine Macht stürzen, dass er sie hat anfangen zu unterdrücken und sie haben dort in Sklaverei müssen arbeiten. Und irgendwann haben sich die eben immer noch so vermehrt. Gott hat der Segen geschenkt, auch im Wachstum. Und das hat der Vater auch so fest Angst bekommen, dass er gesagt hat, alle Buben sollen umgebracht werden. Alle Baby, die auf die Welt kommen und Buben sind, sollen wir töten. Und in dieser Zeit hinein ist der Mose als Bub geboren worden. Seine Mutter hat ihn 3 Monate lang versteckt. Ich denke, das muss eine schwierige Zeit gewesen sein, weil alle Ägypter die Augen offen gehabt haben, was da die Hebräer machen und eine hochschwangere Frau ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man leicht einfach so übersieht. Und dass die irgendwann ein Baby hat bekommen und dass sie sich dann mit einem neugeborenen Säugling, die sind ja meistens auch nicht unbedingt ganz still immer, dass sie sich dann können verstecken, 3 Monate lang, dass das nicht ist bemerkt worden, zeigt ja schon sehr viel Einsatz von ihrer Mutter. Und gleich ist irgendwann der Punkt gekommen, wo sie gemerkt hat, ich kann es nicht mehr verstecken, wenn sie ihn finden, dann wird der Mose sterben müssen. Und darum hat sie ihn ja in so ein kleines geflochtenes, so in ein Kästchen reingetan. Das gleiche Wort übrigens wird nur noch einmal zwischen der Bibel gebraucht, nämlich für die Arche. Also der Mose ist eigentlich in eine Mini-Arche gelegt worden. Im Wasser hat dann seine Mutter deponiert, in Hoffnung, dass ihn jemand findet. Und die Tochter vom Pharao hat ihn ja dann gefunden. Mit 3 Monaten also. Er hat noch gestillt werden und die Schwester vom Mose ist gleich her, hat gesagt, soll ich dir eine Amme suchen? Wenn du das Kind behalten willst, brauchst du ja jetzt sicher eine Amme, die eben das Baby stillt. Und so ist ja der Mose eigentlich wieder zurück zu seiner Mutter gekommen, wo er die Rolle vor Amme hatte. Und solange wie er gestillt wurde, war der Mose dort gewesen. Früher haben sie die Kinder noch ein bisschen länger gestillt. Man weiss nicht ganz genau, wie lang, aber so bis ungefähr 3-jährig wäre es schon möglich. Das heisst, der Mose war so 2 bis 3 Jahre noch bei seiner Mutter gewesen. Offiziell zwar als Amme, aber das hat ja ihre Beziehung zwischen dem Kind und seiner Mutter. Das hat ja das Kind nicht gewusst, oder? Für den Mose war das seine Mutter gewesen. Und als Kleinkind zu Eltern entstehen so enge Bindungen. Eine enge Mutter-Sohn-Beziehung. Und mit 2,5-3-jährig ist der Mose näher fortgekommen, eben zur Tochter vom Pharao. Dort hat der Mose ganz sicher schon mal ganz eine schlimme Trennung erlebt. Wenn man ein 3-jähriges Kind einfach so der Mutter fortnimmt, und es kommt zu einer fremden Frau, nicht nur eine fremde Frau, die hat ja auch noch eine andere Sprache geredet. Dann hat sie auch noch ganz andere Kultur, ganz andere Sitten gehabt, ganz anders als das, was der Mose bis dann kennt. Der Mose hat als Kind eine Trennung erleben, die ganz sicher eine schmerzliche Erfahrung war und hat Narben oder Wunden hinterlassen. Und dann ist sie aber so, dass wenn Kinder mit 3-jährig irgendwo herkommen und er ihre ganze restliche Kindheit bei einer anderen Familie sein, dann wird diese neue Familie irgendwann zu seiner Familie. Ich bin sicher, dass bei Mose das so war, dass irgendwann die Tochter vom Pharao, er hat die irgendwann als seine Mutter angenommen. Der ganze Hof, der Pharao als sein Grossvater und eben Pharao seine Tochter als seine Mutter, das sind seine Familie geworden. Er hat die ganze Kindheit, die ganze Teenagerzeit, die ganze Jugendzeit verbracht am Hof, bei der Familie vom Pharao, und das ist seine Familie geworden. Und irgendwann, es ist nicht beschrieben, wenn und wie, es kann auch sein, dass die Tochter vom Pharao ihm immer hat die Wahrheit gesagt, du immer gesagt, du bist eigentlich, du kommst eigentlich, aus dem Volk von den Israeliten, aber irgendwann hat ja der Mose gemerkt, dass er eigentlich sterben sollte, und zwar auf Befehl von seinem Grossvater. Wenn der Pharao ja irgendwann sein Grossvater war. Und irgendwann hat er ja gemerkt, aber ich gehöre eigentlich zum Volk Israel. Und das heisst, ich wäre einer von diesen Buben gewesen, wo mein Grossvater hat befohlen, dass sie umgebracht werden. Ich glaube, der Mose hat sich sehr verraten müssen fühlen, irgendwann in seinem Leben, in seiner Jugend vielleicht, irgendwann, wo er das herausgefunden hat, oder wo ihm das wirklich ist bewusst worden. Vielleicht auch die Frage, wo gehöre ich den Herren? Wenn meine liebliche Mutter mich hat weggegeben, natürlich, sie hat müssen, aber gleich ist sie an ein bisschen, warum hat sie mich dann weggegeben? Warum hat sie nicht mehr gekämpft für mich vielleicht? Auf der anderen Seite die Familie, die eigentlich seine Familie war, die er gross geworden ist, aber dann merkt, eigentlich ist das gar nicht meine richtige Familie. Und die sind vielleicht auch gar nicht immer so lieb, aber nicht zu allen. Irgendwann hat sich ja der Mose müssen entscheiden, zu welcher Seite gehöre ich denn, zu welcher Seite zähle ich mehr. Gehöre ich an den Hof vom Pharao, weil da bin ich gross geworden? Da habe ich meine Freunde, da habe ich meine Ausbildung bekommen. Oder gehöre ich zum Volk der Israeliten, zu den Hebräern? Weil dort gehöre ich eigentlich lieblich dazu. Der Mose hat in dieser Spannung müssen leben, mit dieser Frage, wo gehöre ich her? Wir wissen, dass er sich irgendwann, mindestens im Herz, hat entschieden, dass er zu den Hebräern gehört, nämlich dann, und er ist ja dann schon, ich glaube, er war schon so um die 40, schon relativ lang im Hof vom Pharao eben unterwegs, hat er sich irgendwann, mindestens innerlich dazu entschieden, zu den Israeliten sich zu zählen. Er hat ja einen Mord erlebt an einem Israeliten und hat sich dann auch mit einem Mord gerecht dafür, hat einen Ägypter erschlagen. Und er hat fliehen, weil der Pharao ihn wollte umbringen. Denken wir nochmal daran, dass der Pharao in seinem Verständnis ja eben sein Grossvater war. Ihn wollte töten und darum musste er fliehen. Also noch einmal so ein Verrat innerhalb von seiner Familie. Er ist auf Midian gekommen, er hat ja dann dort geheiratet, später hat zwei Kinder und der erste Sohn, mir denke, das ist auch bezeichnend, der erste Sohn heisst Gershom, das heisst, ich bin ein Fremder im fremden Land. So die Frage, wo gehöre ich den Herren eigentlich nie? Ich bin einfach überall ein Fremder, der sich vielleicht auch niedergeschlagen hat im Namen von dem ersten Sohn, den er bekommen hat. Der Mose hat also in seinem Leben ganz viele Sachen müssen durchmachen, wo er mindestens als Kind keinen Einfluss hat drauf gehabt. Er hat ja nichts dafür können, dass er als Hebräisch geboren wurde, genau in diese Zeit rein. Er hat nichts dafür können, dass ihn seine Mutter weggegeben und wieder zu sich genommen, wieder weggegeben. Er hat nichts dafür können, dass der Pharao so Angst vor diesen Hebräern hatte. Das ist ihm einfach passiert. Und es hat aber Wunden hinterlassen. Und gleich, wir lesen ja später noch ganz viel von Mose. Dort, wo wir dann viel wissen, es fängt ja eigentlich erst an, als er 80 ist. Wir kommen noch dazu in dieser Themenreihe. Aber wir lesen unglaublich viel von Mose. Wir lesen vor allem viel darüber, dass er so ein grosses Vertrauen hatte in Gott. Und ich glaube, das ist nur möglich, wenn er irgendwann in seinem Leben, vielleicht in diesen 40 Jahren, wo er als Schafhirte hat gearbeitet, in Midian und dort die Familie hat grossgezogen. Irgendwann muss der Moment gekommen sein, wo er hat sich versöhnt mit seiner Geschichte. Weil wir lesen nie, so viel wir auch lesen über Mose, nie näher darüber, dass er Gott Vorwürfe machen würde und sagen, warum ist mir das passiert? Der Mose ist nicht ein bitterer Mann, der immer wieder zurückdenkt, was für eine Kindheit das er hatte oder in was für eine Situation das er hineingeboren wurde. Und das hätte ja schon passieren mit all dem, was er erlebt hat. Wir lesen einfach von einem tiefen Gottvertrauen, von einem Unterwegssein und einem Nachfolgen von Gott. Und ich glaube, das ist nur möglich, so mit Gott unterwegs zu sein, wenn man irgendwann, und ich bin sicher, dass der Punkt hat es im Leben von Mose gegeben, auch wenn wir nicht darüber lesen, wenn man sich versöhnt mit seiner eigenen Geschichte. Es passieren auch in unserem Leben Sachen, wo wir vielleicht keinen Einfluss darauf haben. Ich weiss nicht, an was dass du als erstes denkst, wenn du in deine Lebensgeschichte zurückschaust und in Wunden, die dort vielleicht entstanden sind. Vielleicht bist du als Kind so ein bisschen untergegangen, weil deine Eltern so viel gearbeitet haben und nicht Zeit für dich. Vielleicht hast du viel abschätzige Sprüche müssen hören von Kameraden oder von Familie. Vielleicht haben deine Eltern mega grosse Erwartungen an dich gehabt. Immer hast du das Gefühl gehabt, die kann ich aber gar nicht erfüllen, ich werde dem gar nicht gerecht. Vielleicht hat es unerwartete und viel zu frühe Todesfälle gegeben, die du hast erlebt in deinem Leben, wo du auch keinen Einfluss darauf hast, oder Krankheiten. Vielleicht bist du dabei gewesen bei einer Naturkatastrophe, bei einem Sturm, wo vielleicht hat die Ernte zerstört, bei einer Überschwemmung oder bei einem Feuer. Vielleicht hast du Gewalt erlebt. Und vielleicht sind so kleinere Sachen, wo man jetzt im ersten Moment würde denken, ja, das ist eigentlich nicht so schlimm. Und gleich, wenn du daran zurückdenkst, tut es dir heute noch weh. Es gibt Sachen, die passieren in unserem Leben, da haben wir keinen Einfluss drauf, wir können nichts dafür und die sind schmerzhaft und die sind ungerecht. Ich denke, alle von uns haben kleinere oder grössere Sachen erlebt. Und jetzt gibt es Menschen, und ich glaube, da ist die Gefahr gross, dass das passiert. Die schauen immer wieder zurück in ihr Leben und hocken so ein bisschen auf der Anklagebank. Klagen vielleicht die Eltern an oder die Lehrer oder einfach die Lebenssituation oder das Wetter oder die Kirche oder sich selber. Weil man denkt, wenn ich dann anders hätte, einfach so die Anklagebank, um immer zu sagen, ja, wenn das dann anders wäre gewesen, dann wäre jetzt heute. Dann wäre alles anders. Dann wäre es besser geworden. Ich glaube, das ist häufig auch ein Vorwand, vielleicht, für sich ein bisschen vom eigenen Leben zu drücken. Muss es nicht, aber es kann. Dass man so ein bisschen, ja, ich bin jetzt eben so. Wenn vielleicht meine Kindheit wäre anders gewesen, dann wäre ich jetzt vielleicht anders, aber weil das hat mich einfach so gemacht, darum bin ich jetzt so. Manchmal ist es vielleicht ein kleiner Vorwand, sich nicht zu verändern. Und ich glaube, solange wir Sachen in unserem Leben haben, wo wir immer noch so einen Groll haben, innerlich und denken, wenn das dann anders wäre, und es tut immer noch weh, dass es dann so war, dann wäre es jetzt heute anders. Ich glaube, dann leben wir in einer Art von Gefangenschaft, weil wir so ein bisschen ein Opfer werden. Oder wir sehen uns dann selber als Opfer von dem, was mit uns ist passiert. Und das beeinflusst dann auch so, wie wir heute uns verhalten. So können also Erlebnisse, Entscheidungen aus der Vergangenheit uns bis heute belasten. Es kann passieren, dass die Sachen viel Raum einnehmen. Es kann passieren, dass sie Wut in uns aufkommen. Und je länger und je mehr, dass wir an solchen Sachen nachdenken, kann es passieren, dass wir verbittert werden. Dass wir pessimistisch in die Zukunft schauen. Dass wir hart werden und zynisch. Oder fest an uns selber zweifeln. Die Gefangenschaft in dieser Opferrolle von eben Sachen, die uns passiert, das kann passieren, dass die uns kontrollieren, dass sie unsere Gefühle kontrollieren, unsere Handlungen, dass wir eben nicht frei sind in dem. Und ich glaube, genau dort rein kommt Gott und will Versöhnung bringen. Häufig, wenn wir ja über Versöhnung reden, meinen wir mehr so das Zwischenmenschliche vielleicht. Versöhnung von Mensch zu Mensch. Vielleicht Versöhnung von mir zu Gott. Aber die Versöhnung von Gott, die umfasst viel mehr. Die Versöhnung von Gott umfasst zum Beispiel auch, dass er uns versöhnen will mit unserer eigenen Vergangenheit. Mit unserer Geschichte. Versöhnung heisst aber nicht, dass man einfach alles gut heisst. dass man sagt, ja, ja, das, was dann passiert ist, das ist jetzt halt schon gut, das war halt so gewesen. Es heisst nicht, dass man verharmlosen, was ist passiert, oder die Schuld, die ist geschehen in dieser Situation. Es geht auch nicht einfach nur darum, jetzt einen moralischen Aufruf zu machen und zu sagen, du musst einfach vergeben und er ist schon mal gut. Ich glaube, bei der Versöhnung geht es viel mehr darum, dass wir eben nicht mehr Opfer sind von diesen Sachen, die uns passiert, sondern anfangen, unser Leben wieder selber in die Hand zu nehmen. Aktiv unser Leben selber zu gestalten. Es geht darum, einen Frieden zu finden, können zu sagen, ja, ich nehme an, dass das mit mir ist passiert. Oder dass das in meinem Leben ist passiert. Und es war nicht gut gewesen, aber es war so gewesen und es ist meine Geschichte. Können mehr dazu stehen, können mehr annehmen, dass das ist passiert, auch wenn es nicht gut war, aber dass es ein Teil ist von dem, wo du heute bist. Der Anselm Grün, ich weiss nicht, wem von euch das der Name etwas sagt, das ist ein Benediktinermönch, ein Deutscher, der hat ganz viel geschrieben, schreibt auch Bücher, macht Vorträge, hat einen Artikel geschrieben zu diesem Thema und ich möchte euch einen Ausschnitt aus dem vorlesen. Er schreibt: Der erste Schritt der Versöhnung besteht darin, mich mit meiner eigenen Lebensgeschichte auszusöhnen. Statt andere anzuklagen, sage ich, das ist meine Geschichte. Ich habe Schönes erlebt, aber es gab auch Verletzungen und Kränkungen. Aber auch sie haben mich stärker werden lassen. Wenn ich mich mit meinen Verletzungen aussöhne, werde ich erkennen, dass sie bei allem Schmerz auch etwas Kostbares in sich bergen. Sie haben mich herausgefordert, mich auf den Weg zu machen und an mir zu arbeiten. Dort, wo ich empfindlich war, bin ich heute auch empfindsam. Dort werde ich behutsamer mit anderen umgehen. Und dort, wo ich meine Wunden spüre, bin ich auch aufgebrochen für meine eigene Wahrheit. Unsere Geschichte macht uns zu dem, wo wir sind. Verletzungen, die wir erlebt haben, machen uns lebendig. Sie helfen uns, zu besseren Menschen zu wachsen, mehr Mitgefühl zu bekommen mit anderen. Sie hindern uns daran, vielleicht nicht nur oberflächlich zu leben, sondern dem Leben eben eine Tiefe zu geben. Und vielleicht ist es irgendwann so, dass wir sogar für die Sachen, die passiert sind in unserem Leben, können dankbar werden, weil sie uns eben zu dem haben gemacht, wo wir heute sind. Ich glaube, nicht alles, was passiert in unserem Leben, ist Gottes Plan oder ist Gottes Wille, weil Menschen nicht immer nach Gottes Wille handeln. Aber ich glaube, dass, wie wir vorhin gesungen haben, unsere Zeit in Gottes Hände steht und dass er alles, was mit uns passiert, kann zum Guten wenden. Das war zum Beispiel auch die Einsicht von Josef. Kommt man noch heute zur anderen Person. Der Josef, der ja von seinen Brüdern in Sklaverei verkauft wurde. Und ganz viele Jahre später, als er sie wieder sieht, sagt er, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Gott kann Gutes entstehen. Aus dem, was uns passiert, was vielleicht zuerst nicht gut ist. Ich glaube, zu versöhnen mit der eigenen Geschichte, das ist ein aktiver Prozess. Das ist nicht etwas, das einfach so passiert. Man muss sich diesen Situationen stellen, zurückdenken, auch wenn das Zurückdenken eben wehtut. Aber dort das Leben in die eigene Hand nehmen und das angehen. Genau dort, genau in diesem Prozess, will Gott uns helfen. Im Philipper 4, Verse 6 und 7 lesen wir: Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Wenn wir mit diesen Verletzungen vor Gott kommen, dann wird Gott über unsere Gedanken wachen und uns mit Frieden erfüllen. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen an dich. Er will dich mit Frieden erfüllen, auch in deinen Wunden. Und darum möchte ich dich ermutigen, heute oder nächste Woche eine Zeit zu nehmen, von Ruhe, wo du ganz ungestört bist, vielleicht eine Kerze anzuzünden, zum Zeichen, ja, jetzt fährt die Zeit an, still zu werden, Gott anzubeten und dann an deine Lebensgeschichte zurückzudenken. Was macht dir Freude, aber auch was tut dir weh? Und dann die inneren Wunden Gott herzulegen. Vielleicht sich auch bildlich vorstellen. Man kann sich ja eine Wunde eben auch als körperliche Wunde vorstellen. Das so vorstellen, das Gott herzulegen und seine Liebe in die Wunde hineinfliessen. Du deine Wunden Gott herhaben. Weil ich bin sicher, dass Wunden, die von Gottes Liebe berührt werden, irgendwann aufhören weh zu tun, weil er sie heilt. Das heisst nicht, dass sie nicht da sind. Ich glaube, es gibt innere Narben. Und die gehören dazu. Das ist eben das, was uns zu uns macht, zu dem, wo wir sind. Aber bei Gott ist es möglich, dass die Narbe nicht mehr weh tut. Dass es so ist wie eine körperliche Narbe, die ich anrühren kann und sie tut nicht mehr weh. So will Gott auch, dass deine inneren Narben nicht mehr wehtun. Dass du kannst zurückschauen kannst, ohne Wut und ohne Schmerz. Als ein Teil einfach von deiner Geschichte. Wir singen jetzt zusammen zwei Lieder. Und bei diesem ersten Lied singen wir von Herzen auch, weil Gott uns eben mit dem innersten Frieden erfüllen und unsere Wunden heilen will. Dein Name ist guter Vater, mein Anker in der Not, meine Rettung, meine Burg. Du bist ein treuer Versorger, für mich ein sicherer Ort.